Ja, schönen Dank, Herr Breuer, für die freundliche Einführung. Schulden, nichts als Schulden, Krisen, alles das hängt sehr zusammen. Und Herr Breuer war so freundlich, hier auf dieses Buch hinzuweisen, Wirtschaftskrisen, Geschichte und Gegenwart. Das tue ich selber auch nochmal. Und ich erspare mir auch, das im Einzelnen jetzt auszuführen. Man kann viele Dinge über Krisen hier nachlesen und das ist auch alles interessant, was man dabei herausbekommt. Aber unser eigentliches Problem, was wir heute ja haben, ist nicht so sehr das mit den Krisen, das steht im Hintergrund, sondern das der Schulden, der Schuldenpolitik, des staatlichen Verhaltens. Wie geht der Staat eigentlich damit um, dass die Wirtschaft krisenhaft verläuft, dass sie Probleme erzeugt, sei es auf der Ebene der Verteilung, sei es auf der Ebene von Arbeitslosigkeit, sei es auf der Ebene von Wachstum oder von Schrumpfung, von Ressourcenverbrauch oder mehr. Das ist ja die eigentliche Frage. Warum macht der Staat das? Wie versucht der Staat, sich damit auseinanderzusetzen? Und warum macht er dabei so viele Schulden? Geht das eigentlich auch, oder ginge es auch ohne Schulden? Sind die Schulden eigentlich ein zwangsläufiges Ergebnis? Was entsteht, muss der Staat sich verschulden? Hat er gar keine Alternative? Liegt das am schlechten Charakter der Politiker, dass sie nicht dazu in der Lage sind, mit Geld umzugehen, wie man früher von der Sozialdemokratie ja sagte? Das ist eine interessante Frage. Und wenn man der historisch nachgeht, wie kommt das eigentlich dazu, dann stößt man auf diesen Zusammenhang von Krisen, von Politik und von Schulden. Und mit dem will ich mich beschäftigen heute und schauen, wie weit wir da kommen. Die Ökonomie ist unser Schicksal, lautete zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Diktum von Walter Rathenau. Der eine oder andere wird sich an ihn erinnern. Nachdem das 19. Jahrhundert vermeintlich das politische Zeitalter gewesen sei, alle Welt dachte damals wie mit Napoleon, geht das 19. Jahrhundert als das Zeitalter der Politik los, stehe nunmehr die Welt zu Beginn des 20. Jahrhunderts ganz im Schatten der Wirtschaft und ihrer Entwicklung. Heute, gut 100 Jahre später, hat sich Rathenaus Aussage geradezu wortwörtlich bestätigt. Wirtschaft und Währung, Schulden, zu Schicksalsfragen zumindest der Europäischen Union geworden. Zur primären Bestimmung ihrer Existenz, der staatlichen Existenz. So meint es zumindest die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Und die Daten geben wir ja auf den ersten Blick auch recht. Die sich verschärfenden wirtschaftlichen Ungleichgewichte gefährden die Existenz der Europäischen Union. Ihr Währungssystem droht auseinanderzubrechen. Die wirtschaftlichen Probleme und Gegensätze in und zwischen den einzelnen Staaten der Eurozone, ja weltweit, nehmen in geradezu rasantem Tempo zu. Der innere soziale Zusammenhalt der europäischen Gesellschaften, die sich mit diesen Problemen konfrontiert sehen, wird zusätzlich brüchig. Wir leben hier in Deutschland vielleicht sogar auf einer Insel der Seligen im Moment, wenn wir an Griechenland, an Spanien, an Italien oder Frankreich mit den hohen Arbeitslosenquoten, vor allen Dingen bei jungen Menschen, denken, dann kann einem schon anders werden. Die politische Stabilität der europäischen und der einzelstaatlichen Institutionen ist darüber selbst fragwürdig geworden. Geltendes Recht und völkerrechtlich bindende Verträge stehen ebenfalls zur Debatte. Die Wirtschaftskrise ist so schlimm, dass man die Verträge brechen muss oder anpassen. Aber das ist ja nur eine semantische Verweichlichung dessen, was man eigentlich tut. Es scheint, als habe die ökonomische Krise nach und nach das gesamte politische und soziale Gefüge ins Wanken gebracht. Und nun ruft die Politik, kennen das, Hölderlin, wo aber die Gefahr ist, wächst das Rettende auch und beschwört angesichts der Schicksalhaftigkeit der Ökonomie ihre eigene Stunde. Aus der vermeintlich fatalen Abhängigkeit von Politik, Gesellschaft, von der Struktur und Funktionsweise des ökonomischen Systems müsse man sich befreien. Und das könne allein entschlossenes politisches Handeln. Die Politik muss diese Krise, in die wir hineingeraten sind, in den Griff bekommen. Die Politik ist, so heißt es, der entscheidende Faktor. Von ihr hänge es ab, ob die Tatsache, dass die Wirtschaft unser Schicksal ist, uns zum Heil oder zum Leid ausschlägt. Die Politik rückt sich damit ja auch selbst ins Zentrum. Sie wird zum archimedischen Punkt aller Krisenwahrnehmungen. Ökonomie erscheint zwar als das bedrohende, entfesselter Kapitalismus, was sie aber nur sein kann, wenn die Politik versagt. Schon die Wirtschaftskrisen selbst werden ja nicht als Momente des wirtschaftlichen Strukturwandels beschrieben, sondern als Fehler der Politik, die etwa durch ihre Maßnahmen wie die neoliberale Deregulierung der internationalen Finanzmärkte jene Krisendynamik überhaupt erst ermöglicht habe, die jetzt die Handlungsfähigkeit des politischen Systems bedroht. So verfestigt sich das Bild, die Ökonomie werde zu unserem Schicksal, wenn ihr die Politik nicht Einhalt gebietet, ihre destruktiven Momente zügelt und sie in eine Richtung leitet, die Stabilität und soziale Integration ermöglicht. Politik und Ökonomie erscheinen so geradezu unwiderruflich miteinander verstrickt. Verstrickt in einer Weise, die die Politik unter ständigen Handlungszwang setzt, um die Risiken der Wirtschaft zu begrenzen. Diesem eigenartigen, ja keineswegs selbstverständlichen Verständnis von Politik und Wirtschaft, das für unsere Zeit typisch ist, dem will ich mich ein bisschen widmen und dem historisch ein wenig nachgehen. Wieso ist das eigentlich so? Vom Verhältnis von Politik und Wirtschaft in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten soll die Rede sein, und zwar auch in Auseinandersetzung eben mit den derzeit wieder flottierenden Vorstellungen, eine übermächtige Ökonomie habe das politische System bis zur Hilflosigkeit an die Wand gedrückt. Noch jüngst findet man diesen Befund zumindest implizit bei Wolfgang Streeck, hier in Köln ja kein Unbekannter, in dessen ansonsten überaus anregendem Vortragszyklus über die Krise des demokratischen Kapitalismus. Meine These ist, die Probleme der Gegenwart sind weniger die Folge einer entgrenzten Ökonomie als das Ergebnis einer sich überdehnenden Politik, die schließlich die Geister, die sie mutwillig gerufen hat, nicht mehr los wird. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts zeigt insofern ein ganz interessantes Gesicht. Sie zeigt einen Staat, der immer mehr will und schließlich unter der Last, die er sich selbst aufgeladen hat, nicht mehr zum Atmen kommt. Das Reden von dem entfesselten Kapitalismus, könnte man ironischerweise sagen, kann man dann auch als eine Art Schadenszauber ansehen, mit dem die Politik sich selbst entschuldigt und zugleich ermächtigt, schließlich auch radikale Mittel zu ergreifen, um ihre Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Also im Kern, es geht darum, die Ökonomie ist gefährlich, wenn wir die, als Politik sie nicht in den Griff bekommen, dann wächst uns hier alles über den Kopf. Und damit lässt man sich auf eine Auseinandersetzung, auf einen Kampf mit der Wirtschaft ein. Und da sind wir an einem Punkt heute angekommen, wo die Politik selber offensichtlich den Boden unter den Füßen zu verlieren scheint, immer mehr machen muss. Und das jetzt macht, jetzt ist der Kapitalismus entfesselt, jetzt muss man sich noch mehr, noch radikalere Mittel suchen, um damit klarzukommen. Das ist nicht neu. Diese Vorstellung, dass der Staat so direkt eingreifen muss und dass der alles in den Griff nehmen muss, das ist eine Vorstellung, die im Grunde genommen typisch war für die gesamte ältere Welt bis ins 18. Jahrhundert hinein. Der Fachbegriff dafür heißt Eudämonismus. Eudämonismus. Bis ins späte 18. Jahrhundert hinein herrschte die Vorstellung, dass der Staat das gesamte wirtschaftliche Verhalten der Menschen sowohl in allgemeiner als auch in individueller Hinsicht regeln muss. Er muss also vorschreiben, was ist erlaubt, was darf man tun, welcher Zinssatz darf genommen werden, welche Tätigkeit darf ausgeübt werden, wie viele Produkte dürfen hergestellt, welche Preise dürfen genommen werden. Aber er hat auch die Konsumseite vorgeschrieben, wer darf welche Kleidung tragen, wer darf welche Ausgaben machen für Feste, für Heiraten, für Taufen, für Beerdigungen und ähnliches mehr. Er hat genau vorgeschrieben, nach welchen Regeln Wirtschaft funktionieren soll. Das war bis ins späte 18. Jahrhundert hinein selbstverständlich. Die Fachbegriffe dafür hießen Merkantilismus, Kameralismus, obrigkeitliche Regelung des wirtschaftlichen Alltags. Dagegen ist die seinerzeit, als was man heute sagt, man die Urväter des Liberalismus, dagegen ist das, was mit Adam Smith und den sich anschließenden ökonomischen Theorien entstanden ist, vorgegangen mit dem Argument, der Staat weiß es doch gar nicht besser. Die haben nicht für eine Liberalisierung plädiert, sondern für eine vernünftige Ökonomie. Eine englische Historikerin spricht auch von Enlightened Economy, die bei Adam Smith und anderen zu finden ist, die gesagt haben, der Staat weiß es nicht. Es weiß der Bürger, was vernünftig ist, was richtig ist, und er muss dies auch durchführen können. Das setzt sich im 19. Jahrhundert durch. Das 19. Jahrhundert ist insofern ein Jahrhundert, heute spricht man von Manchester-Liberalismus und anderen Dingen eher etwas abwertend, in dem sich der Staat im Grunde genommen aus der Ökonomie zurückzieht. Er war bis ins späte 18. Jahrhundert, frühe 19. Jahrhundert, bis zur Französischen Revolution und ihren Folgen, wenn man so will, der alltägliche Gestalter des wirtschaftlichen Lebens. Das hat er nicht gemacht bis zum Ersten Weltkrieg. Das war vorbei in dieser Zeit. Es gab zwar intensive Debatten und Auseinandersetzungen um die Rolle des Staates, um alles Mögliche, aber die Vorstellung, der Staat könne die Wirtschaft effizient und gut lenken, die hätte nicht mal Karl Marx gehabt. Karl Marx war der festen Überzeugung, dass man den Kapitalismus nicht kurieren kann auf die eine oder andere Weise durch kluge Wirtschaftspolitik oder durch eine bestimmte Währungspolitik oder durch andere Dinge, sondern Karl Marx hat die Wirtschaft in ihrer Dynamik akzeptiert, wie sie ist, ist davon ausgegangen, dass das, was er als Kapitalismus bezeichnet hat, nicht dauerhaft leben kann, aber dass man das durch feinfühlige Wirtschaftspolitik das richtig steuern könnte. Auf die Idee ist er nicht gekommen. Und das Gleiche gilt für das gesamte ökonomische und politische Denken des 19. Jahrhunderts. Man ging im Grunde davon aus, dass der Staat den Rahmen zu setzen hat, die Wirtschaft sich aber aus ihrer eigenen Dynamik, ihrer eigenen Logik und ihren eigenen Interessen durchsetzt. Das Einzige, was man getan hat am Ende in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, war die sozialen Risiken der modernen Wirtschaft einzudämmen durch Sozialversicherungen und ähnliche Dinge. Aber die Forschung, man könne die Wirtschaft steuern, der Staat könne Konjunkturpolitik machen, man könne eingreifen, man könne dem Einzelnen vorschreiben, das hast du zu tun, das hast du zu lassen, das gab es nicht. Den eigentlichen Bruch damit, die Änderung, das brachte der Erste Weltkrieg, mit dem die bis dato verbreiteten Leitvorstellungen einer liberalen Ökonomie und einer insofern evolutionär, also peu à peu angelegten politischen Begleitung der Wirtschaft untergingen, ebenso untergingen, wie auch die wirtschaftlichen Daten sich ja geradezu dramatisch änderten mit dem Ersten Weltkrieg. Rathenau passt ja nicht per Zufall dort hinein. Büßt der Wirtschaftsliberalismus einen Großteil seiner Glaubwürdigkeit ein und 1929 geht das endgültig unter, in der Weltwirtschaftskrise geht das unter. Jetzt ist klar, dass das alte liberale Verständnis vorbei ist. Das hatten schon verschiedene hellsichtige Menschen vor 1914 die These vertreten, die sich vollziehenden Änderungen in der Struktur der Wirtschaft, also der Großbetrieb, die Massenproduktion, der Konzern und die Trustbildung, alles das würde über kurz oder lang einen dramatischen Bruch mit den älteren liberalen Verhältnissen bringen. In dieser Diagnose trafen sich keineswegs nur notorische Marxisten wie Eduard Bernstein, Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburg oder Wladimir Lenin. Auch die Sozialkritik der katholischen Kirche hat sich ja am Ende des 19. Jahrhunderts in diese Richtung deutlich verschärft. Das darf man gar nicht unterschätzen. Die katholischen Gewerkschaften wurden von den Großindustriellen hier am Rhein genauso abgelehnt wie die sozialistischen Gewerkschaften. Und zwar in der Regel mit ganz den gleichen Argumenten. Auch Walter Rathenaus Thesen oder die kapitalistisch-kritische Einstellung der Jugendbewegung gegen das zugleich mechanische und materialistische Zeitalter des Hochkapitalismus, all das atmet diesen Geist. Rosa Luxemburg spricht vom Babelsturm des Kapitalismus, vom Babelsturm des Kapitalismus. Und sie konnte sich sicher sein, weit über die SPD darüber hinaus, über die SPD hinaus verstanden zu werden. Dann war es im Krieg ganz offensichtlich, dass die Wirtschaft politisch gesteuert werden muss, weil sie gerade das ja spontan nicht tut, was nun militärisch und politisch zwingend erscheint. Man musste sie ja dazu bringen, Rüstungsgüter herzustellen, die im Frieden ja gar nicht absetzbar sind. An die Stelle einer Begleitung des wirtschaftlichen Wandels durch die Politik hatte jetzt und trat jetzt dessen bewusste Schöpfung. Walter Rathenau nannte das Planwirtschaft. Und zwar nicht allein im Krieg. Auch nach dem Krieg hatte man die Forschung, der Staat muss lenkend in die Wirtschaft eingreifen. Zwar in doppelter Hinsicht. Einmal, um die Kriegsfolgen zu bewältigen, dann um die Wirtschaft an sich zu demokratisieren. Denn die Wirtschaft galt plötzlich als ein Bereich, der ja gar nicht demokratisch ist. Sich entscheiden wenige Besitzer über das Schicksal von Millionen Menschen, über die Produktion, über die Vergabe, Produktion der Güter, über die Vergabe der Löhne, über die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums und. Das gehe nicht mehr. Eine Rückkehr zum selbststeuernden Kapitalismus schien der Zeit nach 1918 parteiübergreifend, praktisch und moralisch ausgeschlossen. Verbreitete sich auch marxistischer Gedanken verdankende Idealvorstellung war, dass eine demokratische, gemeinwirtschaftliche, Grundsätzen folgende zugleich auch eine effiziente Wirtschaft sein würde. Wenn wir das demokratisieren, wird es zugleich auch leistungsfähiger. Das Chaos des Individualtausches, der kapitalistischen Profitgier und der ungeplanten Produktionsanarchie, also der Babelsturm des Kapitalismus, sollte einer geplanten Kooperation Platz machen, die zugleich effizient und demokratisch sei. Damit war ein völlig neues Verständnis von Wirtschaftspolitik in der Welt, die nun eben nicht mehr nur die Institutionen, den Rahmen, die Gesetze und vielleicht auch noch ein bisschen den Außenhandel gemacht hatte. Es galt jetzt darum, ihren materiellen Gehalt zu bestimmen. Man konnte sich natürlich naheliegenderweise nicht darüber einigen, was das jetzt genau bedeutet, wenn man das demokratisieren will. Konkurrierende Vorstellungen reichten von Gemeinwirtschaftskonzepten, die hatte Walter Rathenau im Kopf, natürlich bis hin zum radikalen Sozialismus, der die Wirtschaft völlig umkrempeln wollte. Sicher war aber allen, dass die kapitalistische Wirtschaft spontan nicht das leisten würde oder könne, was politisch von ihr erwartet werde. Eine Haltung, der sich in der Weltwirtschaftskrise schließlich auch, und der ist für uns sehr interessant, der bürgerliche sogenannte Mainstream der Ökonomen anschloss, zu dessen Prophet John Maynard Keynes werden sollte. Bei dem Weil bleibe ich einen kurzen Moment mal länger stehen, weil der ganz wichtig ist dafür, dass wir heute so in Schulden stecken. Keynes weit davon entfernt, mit sozialistischen Ideen auch nur zu liebäugeln. Der Keynes war englische Oberschicht, jedenfalls in geistiger Hinsicht, wenn nicht in materieller. Er hat ja nicht zum Adel gehört, aber in geistiger ohne Frage. Also von sozialistischen Ideen weit entfernt, wie jüngst Erich Hobsbawm noch einmal betont hat, hatte überhaupt gegenüber Politik und Politikern, ich weiß nicht, ob das für England typisch ist, lebenslang einen ganz heftigen Widerwillen. Ich zitiere ihn mal, das ist eine ganz hübsche Stelle. Du hast vermutlich noch nie mit Politikern auf engem Raum zusammengelebt, schrieb er 1911 an seinen Freund Duncan Grant. Sie sind die Pest. Manche von ihnen gehören vermutlich seit jeher zum Abschaum, aber ich habe für etwas festgestellt, was ich vorher nicht für möglich gehalten hätte, dass Politiker sich im Privatleben genauso verhalten und genauso äußern wie in der Öffentlichkeit. Ihre Dummheit ist unmenschlich. Zitat Ende. Keynes. Nach seiner Auffassung sollten die Ökonomen den Ton angeben. Die Steuerung der Wirtschaft, also Ergebnis eines Primats des ökonomischen Wissens sein. Ich zitiere ihn nochmal. Der Wirtschaftswissenschaftler ist nicht König, nur zu wahr, aber er sollte König sein. Er ist ein viel besserer und klügerer Regent als der General oder der Diplomat oder der redegewandte Anwalt. In der modernen, übervölkerten Welt, die überhaupt nur noch unter geordneten Verhältnissen leben kann, ist er nicht nur nützlich, sondern unentbehrlich. Nur die Ökonomen wären dazu in der Lage, die Krisen des Kapitalismus entsprechend zu beurteilen und Gegenmittel zielgerichtet zu entwickeln. Der Kapitalismus sei aus sich heraus eben gerade nicht stabil, er neige keineswegs dazu, immer wieder automatisch ins Gleichgewicht zu kommen. Im Gegenteil, es können sogar Ungleichgewichte entstehen, die dauerhaft sind. Da war ja die Weltwirtschaftskrise schon da und man hatte das Bild der Wirtschaft im und nach dem Ersten Weltkrieg vor Augen. Die von Keynes gewünschten geordneten Verhältnisse, das war klar, die würden jedenfalls spontan, wie es das 19. Jahrhundert gehofft hatte, eben nicht mehr eintreten. Gestaltung musste an die Stelle der Evolution treten, Planung an die Stelle von Selbstregulierung. Da Keynes von einer dirigistischen Intervention des Staates, welcher Art auch immer, nichts hielt, wie gesagt, mit Sozialisten konnte der nichts anfangen. Und dass der Staat den Unternehmern vorschreibt, so und so sollte er das machen, das ging gar nicht. Er hatte nach Möglichkeiten zu korrigierenden Interventionen gesucht, die die Struktur der Wirtschaft weitgehend unangetastet ließen. Also es sollte alles so bleiben, von der Wirtschaft, von den Strukturen her, aber es sollte sich im materiellen Gehalt ändern. Das von ihm entwickelte Modell der makroökonomischen Steuerung konzentrierte sich daher auf die politische Stimulierung bestimmter wirtschaftlicher Größen. Es war insofern diesseits der Systemschwelle, also man wollte keinen Sozialismus, wirksam und daher auch für die nicht-sozialistische Politik attraktiv. Er konnte als eine Art universales, geradezu technokratisch definierbares Hilfsmittel der staatlichen Wirtschaftspolitik angesehen werden. Da man in der Zwischenkriegszeit auch mit der Wirtschaftsstatistik und mit der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung Fortschritte gemacht hatte, wussten die jetzt also, wenn wir zum Beispiel den Zinssatz so beeinflussen oder wenn wir die Steuern so machen oder wenn wir Finanzförderung geben, dann kann das und das und das ganz positiv entstehen. Der Keynes gibt denen also, die alle für Planung sind, das Chaos muss aufhören, ja, nach dem Ersten Weltkrieg, der gibt denen etwas an die Hand, dass sie es tun können, ohne gleich Revoluzzer sein zu müssen. Wir müssen nur gezielt eingreifen, wir müssen gezielt steuern. Erst jetzt, vor diesem Hintergrund, entwickelt sich das bis heute dominante Verständnis, der Staat könne die Schwankungen des kapitalistischen Systems oder des Strukturwandels durch gezielte Interventionen in dessen eigene Logik intervenierend ausgleichen. Auf die Idee wäre im 19. Jahrhundert überhaupt niemand gekommen. Wenn es eine Krise gibt, dann haben die das bedauert, haben gebetet oder ich weiß nicht was gemacht, gewartet, dass die Zeit vorbei ist. Vielleicht hat die Bank von England die Zinsen gesenkt oder rauf oder runter gemacht, aber wie das wirkt, wussten die gar nicht so genau. Aber die haben das in gewisser Weise hingenommen. Jetzt nimmt man das aber nicht mehr hin. Das ist vor dem Hintergrund des Ersten Weltkrieges und der Weltwirtschaftskrise verständlich. Das waren gigantische Krisen. Da musste man irgendwie reagieren. Und was der Keynes ihnen an die Hand gibt, ist ein großes, technokratisch angelegtes Mittel. Wenn ihr so eingreift, könnt ihr das stabilisieren. Medium dieser Keynesian Politik, das muss man sich klar machen, ist das Geld. Wenn wir das System nicht ändern, also wenn wir die Kapitalisten nicht rauswerfen, die Entscheidungsstrukturen ändern, nicht bestimmen, jetzt wird das und das produziert zu dem und dem Preis und das kriegen die Leute da und dazu, dann muss man den Kapitalisten, der weiter im Unternehmen sitzt, ja anreizen, Dinge zu tun, ja, die er aufgrund seines eigenen Wollens dann ja auch tut und macht. Also muss ich ihn materiell anreizen. Ich muss also Geld in die Hand nehmen. Das ist der entscheidende Punkt bei Keynes. Und der Punkt, Keynes geht ja noch weiter. Der Staat, sollte er das Geld nicht haben, dann muss er eben Schulden machen. Er muss Kredite aufnehmen, die im Erfolgsfall, da war Keynes dann ganz konsequent, allerdings auch wieder getilgt werden sollten. Wenn der Staat eine Krise auf diese Weise überwunden hat und die Steuereinnahmen steigen wieder, dann kann er die Schulden wieder abbauen, kann das zurückgeben, das Geld. Den Sozialisten und Kommunisten ging das naheliegenderweise nicht weit genug. Für sie war Keynes doch wieder nur der Arzt am Krankenbett des Kapitalismus. Das brachte alles nichts. Das System musste beseitigt werden. Aber der Keynesianismus hat sich in der westlichen Welt sehr schnell, sehr rasch durchgesetzt. Der ist in den 1950er Jahren fast durchweg die Mainstream-Vorstellung davon gewesen, wie man Wirtschaft politisch behandeln kann. Man nannte das Globalsteuerung. Der Begriff, der dafür entstanden ist, war der Globalsteuerung. In der Bundesrepublik war man aufgrund unterschiedlicher historischer Hintergründe dieser Politik der Globalsteuerung gegenüber bis in die 1960er Jahre hinein eher skeptisch. Da das Wirtschaftswunder aber sehr gut lief, war Globalsteuerung auch gar nicht so wichtig. In der Bundesrepublik hat die Ökonomie aber gleichwohl für den intervenierenden Staat plädiert. Nur hat sie gesagt, der Staat muss jetzt das Wirtschaftssystem in seiner Konkurrenzfähigkeit stärken. Er muss verhindern, dass die Wirtschaft wieder vermachtet wird. Also der Neo- oder Ordoliberalismus eines Walter Eucken in die Richtung zu sagen, der Staat muss sich jetzt ins Einzelne gar nicht so sehr einmischen, aber er muss sicherstellen, dass nicht große, mächtige Einzelinteressen die Märkte, die Preisbildung und Ähnliches destabilisieren. Das ist naheliegenderweise ein anderes Steuerungsmedium, was die brauchen. Die Keynesianer brauchen das Steuerungsmedium Geld. Die müssen Geld in die Hand nehmen, dann erreichen die das. Die Ordoliberalen nehmen das Steuerungsmedium Recht in die Hand. Von daher ist für die das zentrale Gesetz auch das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und die zentrale Behörde, das Bundeskartellamt geworden, das eben sicherstellen soll, dass der Wettbewerb eingehalten wird. Die Bundesrepublik kommt zum Keynesianismus eigentlich erst in den 1960er Jahren unter Karl Schiller, dem Großen. Der eine oder andere wird sich daran entsinnen, unter dem großen Karl Schiller, der als Wirtschaftsminister der Großen Koalition auch für Deutschland so etwas wie keynesianische Globalsteuerung durchsetzt. Seitdem gibt es in der Bundesrepublik Deutschland ein Stabilitätsgesetz. Das ist vorher schon vorbereitet worden, aber das gilt seither. Danach hat der Staat das sogenannte magische Viereck zu bedienen. Also er muss für angemessenes Wirtschaftswachstum sorgen, er muss für eine stabile Preise, für ausgeglichene Außenhandelsbilanz und für Vollbeschäftigung gleichermaßen suchen. Das ist geltendes Gesetz, geltendes Recht in der Bundesrepublik Deutschland bis heute. Der Staat schafft das nicht. Man könnte eigentlich das ständig sagen, hier, ich gehe zur Polizei, sage, hier wird ständig gegen geltendes Recht verstoßen, verhaften Sie den Herrn Rössler. Der ist jetzt abgewählt worden, von daher ist der Nachfolger dran. Das wird durchgesetzt und damit die das auch einhalten, damit man die Globalsteuerung auch einhält, wird von Schiller die sogenannte konzertierte Aktion geschaffen. Der eine oder andere von Ihnen wird sich vielleicht noch daran erinnern, an die konzertierte Aktion. Das war eine Art Zusammenschluss von Unternehmerverbänden und Gewerkschaften in den späten 1960er Jahren, die sich mit dem Schiller zusammengesetzt haben und haben gesagt, so wollen wir das in Zukunft machen, so soll es werden. Und wenn wir uns alle daran halten, der Schiller war ein sehr selbstbewusster Mann, das kann man nicht anders sagen, dann erreichen wir auf diese Weise auch, dass wir 4% und 5% Wachstum bekommen und dann läuft das alles ganz wunderbar. Und wenn das nahe nicht so funktioniert wie nach der Krise 66, 67, dann machen wir keynesianische Gegensteuerung. Dann legen wir große Programme auf und dann bringen wir das auf Vordermann. Das hat man auch getan. Die 1970er Jahre bringen aber eine geradezu desillusionierende Erfahrung zum weltweiten Keynesianismus. Das war nicht auf Deutschland beschränkt. In Großbritannien viel stärker noch als hier. In den USA, aber auch in Deutschland macht man die Erfahrung, trotz aller keynesianischen Programme sind die Krisen wieder da. Die Arbeitslosigkeit steigt, man nimmt sehr viel Geld in die Hand und versucht, die Krisen zu bekämpfen. Die Arbeitslosigkeit geht nicht zurück, im Gegenteil, man hat jetzt plötzlich Inflation und Arbeitslosigkeit und geringes Wachstum, der Begriff seinerzeit Stagflation. In Großbritannien spitzt sich die Krise im Winter 78, 79, im sogenannten Winter of Discontent zu. Die Gewerkschaften angesichts hoher Inflationsraten bestehen darauf, dass man hohe Lohnerhöhungen bekommt. Die Wirtschaft liegt da nieder. Die Regierung von James Callaghan ist am Ende. Und es wird dann in der Wahl Anfang 1979 Margaret Thatcher. zur englischen Premierministerin gewählt, die ja heute bei vielen immer noch so eine Art Gott sei bei uns der neoliberalen Revolution ist. Das macht man ja auch sein, die macht man so sehen. Die jüngst verstorbene eiserne Lady mag man so urteilen. Aber historisch wird man ihr so nicht gerecht. Sie antwortet auf eine Krise, auf die Krise, die der Keynesianismus mit seinen Steuerungsversuchen ausgelöst hat. Und ähnliches Helmut Kohl, auch nicht irgendein neoliberaler Verschwörer gewesen, sondern auch er reagiert auf die Krise, seine Regierung von 1982 reagiert auf die Krise, die 1980 ausgebrochen ist, als man keynesianisch handelt, der Staat sich immer stärker verschuldet, aber er im Grunde genommen nicht wirkungsvoll ist. Das, was wir jetzt kriegen, danach der sogenannte Neoliberalismus, ist, wenn man so will, im Grunde allerdings nicht sehr viel anders in seiner ganzen Funktionsweise. Er hat nur andere Mittel und andere Mechanismen genommen. Man ging auch davon aus und hat das in den USA bis zum Schluss gedacht, wenn man die Wirtschaft nur dereguliert, wenn man die wirtschaftlichen Kräfte nur freisetzt, wenn die Märkte nur perfekt funktionieren, dann würde es zu einem allgemeinen positiven Entwicklungstrend kommen. Märkte können nicht irren, war eine der zentralen Thesen, die man gegen die Keynesianer entwickelt hat. Die hatten gesagt, nein, Märkte können sich ständig irren, die produzieren ständig Krisen und Arbeitslosigkeit, da müssen wir gegen einschreiten. Daraufhin haben die gesagt, nein, Harmonie ist möglich, aber nur, wenn wir die Märkte entscheiden lassen, wenn wir also nicht irgendeinen Politiker oder wen auch immer das machen lassen. Was dabei herausgekommen ist, wissen wir. Es ist nach einer Phase außerordentlich positiver wirtschaftlicher Entwicklung, vor allen Dingen in England und in den USA, eben 2007, 2008 zu dieser spekulativen Blase gekommen, mit dem Zusammenbruch und der Folge, dass man heute feststellt, die Versprechungen des Neoliberalismus sind vorbei. Wir wissen nicht genau, wo es hingehen wird. Im Moment, das ist vielleicht nach diesem Parforce-Ritt durch die Theorie und die Wirtschaftspolitik des 20. Jahrhunderts vielleicht das Dilemma unserer derzeitigen Situation, dass wir alle Rezepte, die wir kennen, gebraucht und benutzt haben. Und wir wissen von allen, dass sie historisch den einen oder anderen Vorteil haben, dass sie historisch aber auch Nachteile haben, dass nichts Positives dabei herauskommt. Und damit bin ich beim nächsten Teil und jetzt habe ich so ein paar Charts. Ich glaube, dass die gesamte Vorstellung schon von Keynes, aber auch von anderen, die darauf hinausläuft zu sagen, wenn die Politik nur richtig handelt, kann sie eine Art ökonomisches Gleichgewicht erzielen. Dadurch, dass sie Geld in die Hand nimmt und die Schwankungen ausgleicht oder dadurch, dass sie die Märkte perfekt macht und die das dann von sich ausgleichen, ich glaube, das ist eine große Illusion. Herr Breuer hat es in der Anmoderation angesprochen, als er von der großen Illusion der Nachkriegszeit des Booms gesprochen hat. Das ist in der Tat ein sozialhistorisch hochinteressantes Phänomen, dass die Menschen die 50er und 60er Jahre nicht für eine Ausnahme gehalten haben, sondern für den wiederholbaren Regelfall. Dabei, ich zeige Ihnen einige Daten, werden Sie sofort sehen, mit Wiederholbarkeit hat es überhaupt nichts zu tun. Das hier ist die Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg. Hier können Sie sehen, wir haben eine absolute Regelmäßigkeit von Auf- und Abschwüngen in der Ökonomie. Also Boom und Krise sind das normale Alltagsphänomen der Ökonomie. Es geht auch gar nicht anders. Wenn Sie einen ewigen andauernden Boom hätten, dann würde die Wirtschaft durch die Decke schießen. Ja, jedes Auto, was gekauft ist, wird auch wieder weggeschmissen. Das verkörpert einen geradezu natürlichen Zyklus. Das heißt also, die Wirtschaft steigt normalerweise an, sie kann aber genauso gut auch wieder zurückgehen. Und das ist ja auch ganz selbstverständlich. Stellen Sie vor, Sie hätten jedes Jahr 5% Wachstum. Dann hätte sich innerhalb von 18 Jahren das alles verdoppelt. Dann würde sich das permanent alles weiter verdoppeln, sondern man hat eben dieses Rauf und Runter. Und der Rhythmus ist bis zum Ersten Weltkrieg völlig stabil. Er ist auch seit dem Ersten Weltkrieg völlig stabil. Man kann ihn jetzt hier weiter sein. Er ist völlig stabil. Wir haben zwei Ausnahmephasen in dieser Hinsicht. Wir haben, das ist die durch den Ersten Weltkrieg, die Zwischenkriegszeit und die Nazizeit ausgelöste absolute Verzerrung mit geradezu desaströsen Einbrüchen. Dann allerdings auch wieder sehr raschen Erholungen, dann wieder desaströse Einbrüche. Oh, das ist nochmal. Ja, hier sind wir. Desaströse Einbrüche mit dem tiefsten Niveau, was Deutschland im 20. Jahrhundert war, Ende 44, Anfang 45. Aber da geht es gleich ganz schnell, zack, zack, wieder weit. Und auch hier können Sie sehen, dass wir in der Zeit bis 1974, 75 faktisch nur positive Wachstumsraten haben. 67 gab es noch so einen ganz kleinen Kratzer. Das ist im Grunde genommen die Aufholphase nach diesem Desaster. Das ist aber kein Normalfall. Der Normalfall zeigt Wachstum, Krise, Wachstum, Krise, Wachstum, Krise, Wachstum, Krise. Das ist ganz wichtig. das zu sehen. Und das ist der, und dagegen anzusteuern, das irgendwie ausgleichen zu wollen, das halte ich für ziemlich ausgesprochen, für ziemlich schwierig. Weitere Daten würden das bestätigen, was ich gerade gesagt habe. Nehmen wir hier die Arbeitslosigkeit. Auch hier, hier hinten geht es wieder runter. Jetzt, das Datum geht hier nur bis 2003. Das ist aber egal. Das ist die Entwicklung der Arbeitslosenquote in Deutschland. Da können wir halt statistisch endlos lange drüber reden. Aber auch hier können Sie sehen, im Grunde genommen haben wir Ausnahmephasen. Und die Ausnahmephase ist die, nach wieder zurück, die Ausnahmephase ist hier die Zwischenkriegszeit, vor allen Dingen die Weltwirtschaftskrise mit der gigantischen Arbeitslosigkeit, die dann ab 1933 genauso rasch zurückgeht, dass in Erinnerung der Menschen die Arbeitslosigkeit unter Hitler verschwindet, dass das lange Zeit die Erinnerung bestimmt hat, ist absolut selbstverständlich, wenn man diese Zahlen sieht. Und dass man da die Hitlers Politik mit qualifiziert hat, ist was anderes, aber dass das eine solche Rolle gespielt hat, ist ganz klar. Und auch hier sieht man wieder die Phase der Vollbeschäftigung, ist historisch gesehen, im Grunde genommen, weil sie überhaupt keine Schwankungen kennt, eigentlich eine Ausnahmephase gewesen. Wir kommen jetzt wieder hier hoch und jetzt sind wir wieder hier so ungefähr da angekommen. Also wenn man sich das anschaut, dann, genau, die anderen Sachen komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wir gehen nochmal hier auf diese schöne, wunderbare Fieberkurve zurück. Nach dem Selbstverständnis der Politik, das Walter Rathenau ja formuliert hat und das Keynes zum Ausdruck gebracht hat, woran sich alle gehalten haben im 20. Jahrhundert, hätte es das eigentlich gar nicht geben dürfen, hätte der massive Einsatz der Politik eine Glättung, Stabilisierung und Einhegung der starken Ausschläge des Strukturwandels bedingen müssen. Die Realität der ökonomischen Daten sieht aber vollständig anders aus. Die habe ich Ihnen hier gerade vorgeführt. Hoffnungen wie in den 1950er und 60er Jahren, es gäbe keine Konjunktur, sondern nur noch Wachstumszyklen, dass man sich daran gehalten hat, dass man heute sagt, wir brauchen wieder einen Ludwig Erhard, damit es wieder so wird wie in den 1950er, 60er Jahren. Das ist toll, aber Sie können heute 7 Ludwig Erhards ins Wirtschaftsministerium schicken. Die Bedingungen der 1950er Jahre kommen nicht mehr wieder und der 1960er Jahre kommen nicht mehr wieder. Wir leben heute unter den sehr schwierigen, komplexen Bedingungen der Situation zu Beginn des 21. Jahrhunderts und auf die muss man reagieren. Nur die Vorstellung, Wirtschaftskrisen seien etwas, das Politik irgendwie ausgleichen könnte, ist, glaube ich, wenn man sich das anschaut, nur sehr, sehr schwer aufrechtzuerhalten. Die Politik hat das aber auf ihre Fahnen geschrieben. Sie hat es seit dem Ersten Weltkrieg auf ihre Fahnen geschrieben und sie hat auch versucht, hierauf zu reagieren. Und Sie können das anhand der Schuldenquote, aber auch anhand der Staatsquote, kann man das sehr schön erkennen, wie die Politik darauf reagiert hat. Vor dem Ersten Weltkrieg lag die Staatsquote, das heißt der Anteil der Staatstätigkeit am gesamten Inlandsprodukt in Deutschland, bei 14%. Also der Staat hat etwa 14%, alles das Reich, die Länder, die Stadt Köln und so weiter. Die Bundesstaaten, die Stadt Köln haben 14% beansprucht. In den 20er Jahren wurden es dann sehr schnell 30%, in den Rüstungsphasen immer sehr viel mehr, während des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Nach 1945 waren es dann wieder 30% und seit den 1960er Jahren geht es hoch. Heute liegt der Staatsanteil am Bruttoinlandsprodukt inklusive der Sozialversicherung in Deutschland bei etwa ungefähr 47%. Das geht mal auf 50 hoch, das geht mal wieder runter, das liegt etwa in dem Bereich. Das ist aber nur die eine Seite. Zweitens macht der Staat Schulden in Deutschland und zwar in massiver Weise. Im Ersten Weltkrieg, das ist klar, wir haben hier einen Staatsbankrott 1923, große Inflation, ist die Bevölkerung enteignet worden im November 1923, da waren die Schulden weg. Die sind wieder gigantisch nach oben gegangen, bis 1944, 400% Schuldenquote am Ende des Krieges, 1948 Währungsreform, wieder Enteignung der Bevölkerung, weil der Staat wieder seine Schulden los. Die Auslandsschulden sind im Londoner Schuldenabkommen verhandelt worden. Dann war der Schuldenstand niedrig, Staatsquote im Hinterkopf halten, so bei etwa 30%. Und dann kommt Schiller, Konjunkturpolitik der 1960er und 70er Jahre. Staatsquote steigt an, dann kommt die Sonderbelastung der deutschen Einheit dazu, Staatsquote steigt weiter an. Dann kommt die Finanzquote, Staatsquote steigt weiter an. Hier haben Sie die Entwicklung der von mir geschildert, die Schuldenquote, die seit der Mitte der 1960er Jahre ansteigt, die Staatsquote, die ansteigt. Unter Helmut Kohl geht sie leicht zurück, dann steigt sie nach der Wiedervereinigung wieder an, dann geht sie wieder leicht zurück und steigt jetzt wieder deutlich an und liegt bei etwa 50%. Da kommt noch die Staatsverschuldung mit hinzu. Das heißt, der Staat hat sich zumindest in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in massiver Weise unter Ausnutzung massiver staatlicher direkter Mittel und massiver staatlicher Verschuldung in die Regulierung der Ökonomie eingemischt und hat damit meiner Ansicht nach vergleichsweise geringe Erfolge erzielt. Und das fasse ich zum Schluss nochmal zusammen, dann können wir das miteinander besprechen. Ratschenaus Diktum von der Wirtschaft, die alles sei. Als Signum des 20. Jahrhunderts genommen, ist in gewisser Weise wirklich zutreffend. Die Wirtschaft hat im 20. Jahrhundert unser politisches Denken, das alles sehr bestimmt. Aber es ist meiner Ansicht nach, wenn man das jetzt mal versucht zu beurteilen, falsch und gefährlich. Falsch ist sie, das sei hier nur am Rande bemerkt, in einem doppelten Sinne. Einerseits, jetzt ganz grundsätzlich, ist nicht einzusehen, warum heute wirtschaftliche Fragen eine größere Rolle spielen sollten als Fragen der Religion oder der Wissenschaft, ganz grundsätzlich. Wenn man sagt, die Wirtschaft ist unser Schicksal, aber die Religion nicht oder die Wissenschaft nicht oder sonst irgendwas, das müsste man ja erstmal erklären. Gesteht man das allerdings unkritisch zu, dann wird aus Ratenaus Diktum, wenn die Wirtschaft eben alles ist, eine Art selbsterfüllender Prophezeiung, da das Geld dann zu einer Art Schlüsselmedium der Gesellschaftssteuerung erhoben wird. Dann wird eben alles davon abhängig, da die meiner Ansicht nach nicht wirklich zukommt. Dann hängt, wie heute, sogar das Kinderkriegen davon ab, was es kostet und wer die Kosten trägt. Und. Zum Zweiten ist aber auch ganz fragwürdig, warum sollte die Wirtschaft schicksalhafter sein als das Recht, die Politik, die Kunst, der Glaube oder die Wissenschaft? Auf nichts kann verzichtet werden. Insofern ist die Überschätzung der Wirtschaft ein zwar verständlicher, aber trotzdem, ich finde, nicht ganz ungefährlicher Irrtum. Man neigt überhaupt dazu, Wirtschaft viel zu sehr zum Schlüssel zu machen. Wenn die Wirtschaft gut liegt, dann geht es uns allen sehr gut. Bis dahin, dass der Einzelne hinter Geld und materiellen Dingen und sowas hinterher ist und sich in gewisser Weise über seinen materiellen Erfolg definiert. Aber das ist, glaube ich, nicht wirklich erfolgreich, wenn man sich so diesen materiellen Dingen unterordnet. Gefährlich war und ist diese Vorstellung letztlich aber deshalb, und damit bin ich wieder beim eigentlichen Thema, deshalb, weil sie eine Handlungsaufforderung darstellt. Denn im Grunde heißt der Satz ja, gestaltet den Bereich eures Lebens, an dem euer Schicksal hängt. Unterwerft euch nicht einfach einem Wandel, der euch ansonsten zu seelenlosen Anhängseln eines bürokratisch organisierten und stark schwankenden Großkapitalismus macht. Gewinnt eure Handlungsautonomie zurück. Das steckt eigentlich dahinter. In dieser Konsequenz bedeutet das eben einen tiefen Bruch mit der älteren liberalen Vorstellung. Während das 19. Jahrhundert die Wirtschaft in institutioneller Hinsicht gestaltete, in performativer Hinsicht aber gewähren ließ und die Politik insofern entlastet war, da ihr die jeweiligen Ausschläge der wirtschaftlichen Entwicklung eben nicht ursächlich zugerechnet wurden, bestenfalls mangelnde Vorsorge für die Krisenfolgenkritik hervorrief, kennt das 20. Jahrhundert seither einen anhaltenden Kampf der Politik mit einer sich ihr im Grunde gar nicht fügenden wirtschaftlichen Entwicklung. Der Gründerkrach 1873, der hat die preußische Regierung in keiner Weise irgendwie aus der Ruhe gebracht. Die haben sich natürlich alle möglichen Gedanken gemacht, wie man die Folgen bekämpfen kann. Aber letztlich ist niemand auf die Idee gekommen und hier gesagt, das ist eine Folge der falschen Politik der Regierung Bismarck, dass hier die Aktienkurse zusammenbrechen. Und wenn der Herr Bismarck nicht mehr Rücksicht auf die Märkte nimmt und nicht in seiner Politik da sensibler reagiert, diese Forschung wäre im preußischen Abgeordnetenhaus oder im Reichstag eine solche Diskussion zu haben, wäre geradezu lächerlich gewesen. Auf die Idee wäre niemand gekommen. Aber selbst die härtesten Bismarck-Hasser aus dem Zentrum und aus der Polen-Fraktion wären nie auf die Idee gekommen, ihn so anzugreifen. Das 20. Jahrhundert ist da anders. Sie hat dabei die Politik, die sich das zurechnet, zu sagen, wir sind dafür verantwortlich, wir müssen das machen, hat aber in gewisser Weise eine ganz paradoxe Erfahrung gemacht. Versuche der direkten politischen Steuerung der Wirtschaft durch Einschränkung der Handlungsautonomie der Ökonomie, also dass man denen vorschreibt, das dürft ihr nicht, erwiesen sich zumindest mittel- und langfristig als ineffizient, teuer, schließlich als desaströs, wie der sogenannte reale Sozialismus erfahren musste, der ja alle vermeintlichen Systemfehler des Kapitalismus von der Anarchie der Märkte über die Ausbeutung der Arbeiter bis hin zur Profitgier der Finanzwelt beseitigt hatte. Das gab es da ja nicht. Ist aber trotzdem wirtschaftlich untergegangen. Das müsste man ja zumindest überdenken. Aber das ist irgendwie eine Tabugeschichte, dass diese alternative Sozialismus, die es ja hier bei uns im Lande gegeben hat, dass die gar nicht so bedacht wird. Die paradoxe Erfahrung war, die man damit machte, auch hier im Westen sah man das ja, dass die direkte Steuerung, direkte Eingriffe senken die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft. Können auf der anderen Seite die Betriebskosten bis zur Selbstkannibalisierung erhöhen. Das heißt, wenn die in der DDR denen das Ministerium für Planung, die Ministerien vorgeschrieben haben, das und das und das und das müsst ihr machen, Ja, dann konnte es ja nicht bei der Vorschrift bleiben. Da musste man zugleich auch jeden Haufen Beamte haben, die überprüfen, ob die das auch wirklich machen und ob dann hinterher das dabei rauskommt, was die wirklich gemacht haben und. Das heißt, die haben dann einen gigantischen Planaufwand betrieben, um Unterhosen herzustellen. Ja? Und es waren hinterher immer mehr Unterhosen da, immer weniger Unterhosen da, aber immer mehr Unterhosenkontrolleure, sodass sich das System, um es auf diese etwas vielleicht vereinfachte Weise zu kennzeichnen, schließlich mit seinen eigenen Kosten umgebracht hat. Das System brauchte immer mehr Betriebskosten, hat immer weniger positiven Ertrag für die Menschen gebracht, aber immer mehr Leute, die ein immer kleineres Produkt bewacht haben, von der Stasi über die Partei, über den FDGB bis hin zum Letzten. Das ist eine paradoxe Erfahrung, die man macht. Je mehr ich kontrolliere, umso teurer wird es und umso weniger kommt dabei heraus. Das wollte man im Westen auf keinen Fall. Das wollte man auf jeden Fall vermeiden. Das war klar, dass auf diese Weise nichts dabei herauskommen würde. Steuern wollte man auch hier. Doch dem westlichen System war durchweg klar, dass zur Erreichung einer hohen ökonomischen Leistungsfähigkeit es im Grunde auf das Gegenteil ankommt, nämlich auf eine Stärkung der Autonomie der Wirtschaft, deren eingebaute Expansionsdynamik man entfesseln wollte. Das Problem bestand hier eben mit Keynes in den Nebenwirkungen dieser Dynamik, die nämlich einerseits konjunkturell schwankten. Die Nebenwirkungen, das ging rauf und runter, ja, können wir wieder zurückgehen. Andererseits unerwünschte materielle Ergebnisse zeitigten, Arbeitslosigkeit, Verteilungsprobleme. Dieses Dilemma, dass man die Autonomie der Wirtschaft zugleich wollte und nicht wollte, suchte man durch den vermehrten Einsatz rechtlicher, fiskalischer und monetärer Steuerungsmittel zu lösen. Man hat also immer mehr Geld in die Hand genommen. Also durch eine Ausweitung mittelbarer staatlicher Eingriffe in Form vor allem materieller, monetärer Anreize. Man hat die grundsätzliche Autonomie der Wirtschaft nicht infrage gestellt, sondern das gewünschte Ergebnis mit Geld prämiert. Das heißt, ihr könnt eine Energiepolitik machen, wie ihr wollt. Wir fördern aber nur diese großen Windmühlen. Energiepolitik, das ist im Grunde genommen, jeder ist frei zu tun und zu lassen, was er möchte, aber wir nehmen ganz viel in die Geld in die Hand, damit überall so diese Dinge auf dem Dach sind. Das könnte man für andere Beispiele eben auch machen. Das heißt, man lässt die einzelnen kapitalistischen Unternehmer tun lassen, was sie wollen, reizt aber mit Geld sehr stark ein bestimmtes Ergebnis an. Durch Steuervorteile, durch Sanktionen, durch Transferleistungen, durch direkte Eingriffe in die konjunkturellen Verläufe, wie etwa diese berühmte Abwrackprämie, mit der man den Absatz von Kleinautos gefördert hat. Ergänzt wurden diese monetären Steuerungen durch strukturelle, institutionelle Maßnahmen der Handels-, der Währungspolitik, die alle dem Ziel dienen, die ökonomische Leistungsfähigkeit zu verbessern und zugleich zu gestalten. Für diese Art der Politik steht im Grunde das mit dem Namen Keynes verbundene Programm, das Steuerung versprach, ohne die Fallstricke einer unmittelbaren Planung ohne in die hineinzugeraten. Das hat uns in die paradoxe Lage in der Gegenwart geführt, dass die Politik, um die Wirtschaft zu steuern, immer mehr von ihr und ihrem Mittel, nämlich dem Geld, abhängig wird. Die Politik ist nur noch handlungsfähig, wenn sie Geld hat, wenn sie mit dem Geld irgendwas versuchen kann zu erreichen. Ausgedrückt in hohen Staatsquoten und Schuldenständen, die Staaten in der Zwischenzeit sogar vor den Märkten in die Knie zwingen. Der Wolfgang Strick hat eine ganz kluge Bemerkung gemacht. Bisher waren die Staaten abhängig vom Steuerzahler. Die große konstitutionelle Frage, die Verfassungsfrage im 19. Jahrhundert war die Bürger auch beschworen, wir geben dem Staat Geld, aber wir wollen darüber mitsprechen, was mit diesem Geld passiert. Solange der Staat sich von den Bürgern finanziert über Steuern, ist die Verfassung intakt, weil der Bürger dann darüber sagen kann, was mit meinem Geld passiert, was mit dem, was wir hier gemeinsam machen, darüber kann die Verfassung mitreden, darüber kann ich in der verfassungsgemäßen Weise mitreden. Wenn der Staat aber plötzlich gar nicht mehr von den Steuereinnahmen abhängig ist, sondern von den Finanzmärkten, wem gegenüber ist er denn dann verantwortlich? Das ist eine Frage, auf die Wolfgang Strick völlig zu Recht hingewiesen hat. Uns gegenüber ist er natürlich verantwortlich, weil wir sagen können, wir wählen und wir bestimmen über unsere Steuern. Wenn der Staat aber plötzlich, um finanziell überlebensfähig zu sein, gar nicht mehr von uns in dem Sinne abhängig ist, er nimmt uns ja 50%, wie gesagt, schon ab oder 60%, sondern er braucht das Geld von den Finanzmärkten, die aber in keiner Weise in irgendeiner Form durch irgendeine Verfassung oder was auch immer geregelt sind, sondern da gibt es Banken, die sagen, wir leihen das Geld, wenn die Bedingungen stimmen. Und wenn die Bedingungen nicht stimmen, kriegt er das Geld nicht. Der Staat ist aber völlig abhängig. In der Situation sind wir angekommen, dass der Staat über diese Steuerungsvorstellung, die er hat, sich von den Finanzmärkten abhängig gemacht hat, dass wir heute vor einem Problem stehen, das letztlich, wenn man so will, auf die demokratische Struktur durchschlägt des Landes, in dem wir leben. Die Rhythmen hat man nicht außer Kraft gesetzt, aber was Colin Crouch, ein englischer Soziologe, gesagt hat, er hat die These von der Postdemokratie aufgestellt. Der Staat hat sich in einer Weise übernommen, das ist jetzt eher meine These, dass er heute in hohem Maße, um seine Handlungsfähigkeit zu erhalten, gar nicht mehr von den Verfassungsstrukturen abhängig ist, sondern von anderen, vor allen Dingen Finanzmarktstrukturen abhängt, die er aufrechterhalten muss um jeden Preis, völlig egal, was in diesem Sinne die Konstitution, die Bevölkerung, das Volk, das Recht der Bundestag sagt. Und das, was in der Euro-Rettung zum Ausdruck kommt, ist letztlich im Grunde genommen der Versuch, dieses System, das in der Zwischenzeit ja nicht mehr auf Deutschland beschränkt ist, sondern das sich für die Eurozone insgesamt etabliert hat, aufrechtzuerhalten. Man möchte eine Situation beibehalten, in der es funktionierende Finanzmärkte gibt, die den Staaten das Geld zur Verfügung stellen, damit sie weiterhin das betreiben können, was ich Ihnen hier vorgeführt habe. Mit der Folge, dass die Abhängigkeit der Staaten von den Finanzmärkten im Laufe der Zeit immer größer wird. Die Schulden nehmen ja nicht ab, sondern die Schulden nehmen zu. Und von daher würde ich sagen, ganz zum Schluss, man muss ja immer mit einer positiven Sicht auf die Dinge enden, sonst ist das ja nicht gut, habe ich mal gehört. Obwohl, das zählt zur ganz alten Rhetorik, Ende mit irgendwas etwas Fröhlichem, Lustigem, Witzigem. Ich weiß das gar nicht genau. Ich könnte jetzt natürlich sagen, wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Aber der da vorne ja auf der Brücke steht hier bei Ihnen. Ich weiß gar nicht, ist es der ist, ob er dabei ist? Ich glaube ja nicht. Aber darum geht es nicht. Nein, was man nur hieraus sehen kann, ist das, dass der Staat sehr genau überlegen muss, wie weit er glaubt, sich in die Ökonomie einzumischen, wie weit er glaubt, den ökonomischen Prozess so steuern zu können, dass dadurch eine Harmonie entsteht, die in der Ökonomie aufgrund ihrer Struktur im Prinzip gar nicht möglich ist. Ich könnte also zum Schluss eher sagen, die Lösung dieses Dilemmas, dass man in immer mehr Schulden hineingerät, besteht letztlich darin, dass der Staat sich selber wieder kleiner macht. Wenn er sich selber wieder kleiner macht, wieder auf Aufgaben verzichtet, zurückgeht und sich auf das besinnt, was wirklich im Kern als Staatsaufgabe notwendig ist, dann kommt er zugleich auch aus den Fallstricken einer Finanzierungssituation heraus, die ihn letztlich eher erdrosselt als handlungsfähig macht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.